Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Anne Frank, geboren im Juni 1929 in Frankfurt am Main, gestorben im März 1945 im KZ Bergen-Belsen. Sie ist wohl die Symbolfigur des Holocaust. Ihre Geschichte, ihr Tagebuch beschäftigt Menschen seit Generationen. Mehr als 40 Millionen Mal wurde es weltweit verkauft, in mehr als 80 Sprachen übersetzt. Eins der meistgelesenen Bücher der Welt. Und Annes Geschichte ist jetzt neu verfilmt worden. Meine Tochter Anne Frank, so heißt der Film, nächsten Mittwoch zu sehen, um 20.15 Uhr im Ersten. Regisseur Raimund Ley ist heute zu Gast im HR1 Talk. Herr Ley, was ist an diesem Film anders als an den bisherigen, die sich mit dem Leben von Anne beschäftigt haben?
Als der Film fertig war, habe ich gedacht, es ist ganz komisch, auf einmal scheint hier zum ersten Mal das Material zusammen, kam es zusammen, also sozusagen die verschiedenen Zeitzeugenebenen, ja, die haben wir zum ersten Mal miteinander verbunden, die Zeitzeugen, die ansonsten so im brasilianischen Fernsehen auftraten, also Nanette, die sozusagen Anne in Bergen-Belsen erlebt hat, also wir hatten die zum ersten Mal als Portfolio über die Anne-Geschichte drüber spannen können und wir haben auch gemerkt, dass wir zum ersten Mal nicht festlegen, sozusagen, wer diesen Verrat geführt hat, weil wir das auch nicht wissen und in der Historie es nicht bekannt ist. Aber wir zum ersten Mal auch miterzählen, dass Otto erpresst wurde. Und ich finde, das macht den Film sozusagen wirklich, ist ja ein relativ kleiner Film in der überschaubaren Zeit gedreht, mit dem überschaubaren Budget produziert, macht ihn relativ einmalig.
Wie haben Sie, also es ist ja ein sogenanntes Dokudrama, also Sie haben Spielszenen, Sie haben Zeitzeugeninterviews und das, was Anne im Tagebuch schreibt, zusammengebracht. Wie haben Sie das geschafft und auch gewichtet?
Das ist ja auch immer eine Fahrt ins Ungewisse. Also wir haben ja am Anfang nicht gewusst, wie ich gerade erzählt habe, dass wenn wir in Tel Aviv drehen, dass sich dann noch sozusagen weitere Zeitzeugen auftun. Wir wussten nicht, wie Hello Silberstein in Amerika sein wird, den ich in New York gedreht habe. Wir wussten auch nicht, ob Nanette sozusagen die Begegnung in Bergen-Belsen nochmal so erzählen wird. Wir wussten auch nicht, dass wir sozusagen die Halbschwester des möglichen Verräters treffen werden, die ihr sozusagen ihren Bruder diskreditiert und auch mit andeutet, dass dieser Mann Otto Frank damals erpresst hat. Das wussten wir alles nicht. Also deswegen ist es auch immer eine Reise, sozusagen so ein Film baut sich dann auch im besten Falle auf. Wir wussten auch damals nicht, dass wir sozusagen noch über das dokumentarische Material hinaus stark in die Inszenierung gehen können. Das war nicht am Anfang erkennbar.
Ja. Sie haben ja schon viel Erfahrung mit dieser Form, mit dem Dokudrama. Das Letzte, was wir von Ihnen gesehen haben, war eine mörderische Entscheidung, die Geschichte um den Bundeswehroberst Klein. Das kam vor knapp 2 Jahren. Ist das leichter oder schwieriger, so einen Stoff umzusetzen, also im Gegensatz zu einer rein fiktiven Geschichte?
Es ist eigentlich schwieriger, weil Sie können sich sozusagen bei einer rein fiktiven Geschichte viel mehr Freiheiten erlauben. Also zum Beispiel, als die Amerikaner Anne verfilmt haben, die haben sich sozusagen in der Theorie des Verrats einfach so auf die Putzfrau festgelegt. Fertig. Nicht? Das konnten wir gar nicht machen. Also nehmen wir sozusagen das, was in der Literatur sozusagen im Moment Stand der Forschung ist, dann muss man auch sagen, okay, es kann die Putzfrau gewesen sein, es kann aber auch der Lagerarbeiter gewesen sein oder was Ahlers sozusagen, der für Kopfgeld Juden in Amsterdam verraten hat. Das lässt sich aber schlussendlich nicht beweisen, deswegen blättern wir sozusagen den möglichen Verrat auf. Und das macht es relativ schwierig, weil sie natürlich dann keinen richtigen Plot erzählen können, weil sie müssen es offen lassen. Und sie können sich natürlich auch nur im Dokudrama Sachen erlauben, wie, dass sie die Stiefschwester von Anne noch zu Wort kommen lassen mit ihrer eigenen tragischen Geschichte sozusagen. Das geht nur im Dokudrama.
Raimund Ley, Regisseur des Films Meine Tochter Anne Frank. Maler Emde spielt die Hauptrolle. Mehr über sie gleich im HR1 Talk. Eine junge Schauspielerin, eine Abiturientin aus Frankfurt am Main, spielt die fast gleichaltrige Anne Frank aus Frankfurt am Main. Zu Beginn der Dreharbeiten war Maler noch 17, noch in der Schule. Und sie hatte in ihrem Wikipedia-Eintrag schon 14 Filme stehen. Maler, Sie haben schon als 11-Jährige vor der Kamera gestanden. Wie kam es dazu? Also ich denke mir, in der Schule, in der Theater AG mitzumachen, ist eine Sache. Aber dann bei einem Tatort mitzuspielen, das ist ja schon mal was ganz anderes.
Ich hatte mir das, als ich Kind war, irgendwann in den Kopf gesetzt, dass ich das machen möchte. Und für mich war aber klar, dass ich das nicht sagen möchte, ich möchte einmal Schauspielerin werden in 20 Jahren, sondern wenn ich jetzt den Wunsch empfinde, dann sollte ich das jetzt umsetzen, also versuchen umzusetzen.
Wie haben Sie das geschafft, sich zu erden? Also ich glaube, wer so früh fürs Fernsehen arbeitet, könnte ja auch der Verführung erliegen, ja, und sagen, ich bin ein Star, also behandelt mich auch so.
Die Gefahr bestand bei mir nicht, weil ich habe es vielleicht ab und zu gedreht, aber es war eben ab und zu und ich war größtenteils in der Schule und auch vieles, also es ist auch so, dass man zu vielen Castings geht, die nicht klappen und so. Also ich würde sagen, also ich habe nie so große Sachen gedreht, dass da irgendwo die Gefahr war, dass ich irgendwo abheben hätte können.
Jetzt haben Sie was Großes gedreht.
Jetzt haben wir, glaube ich, einen sehr schönen kleinen Film gedreht.
Als Sie von den Castings erfahren haben für diesen neuen Film über Anne Frank, haben Sie da gleich gesagt, ja, das kann ich?
Nee, also ich habe mich dieser Rolle ganz langsam angenähert und ich weiß noch, als ich mich für das Casting vorbereitet habe, bin ich erstmal kurz verzweifelt, weil ich nicht an direkt im Kopf hatte und hatte nicht direkt ein Bild von ihr und habe mich da eben ganz langsam angenähert und auch dem Text irgendwie versucht, okay, wie können wir dieser Stimme, die wir lesen, jetzt irgendwie ein Leben einhauchen. Und das war eine Annäherung, eine lange.
Haben Sie geglaubt, dass es klappt, als Sie da hingegangen sind?
Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil das Casting für mich eher eine peinliche Situation war, weil ich das war kurz vor meinem Abitur und ich war sehr aufgeregt. Ich glaube, ich habe die Aufregung meines Abiturs in dieses Casting gelegt und ich hatte meinen Text vergessen. Das ist mir noch nie passiert und es war mir furchtbar peinlich. Heißt, ich bin nach dem Casting rausgegangen, habe gesagt, das war das peinlichste, also eines der peinlichsten Dinge, die ich je gemacht habe. Deswegen war ich auch recht erstaunt, dann, als ich da.
Ja, vielleicht kommt es gar nicht immer darauf an, ob man dann jedes Wort auswendig kann oder nicht. Und wie war es dann für Sie, als es wirklich geklappt hat? Haben Sie sich einfach gefreut oder auch mal Tiefluft geholt?
Also im ersten Moment habe ich mich einfach gefreut, weil es ist eine ganz wundervolle Chance und also die Arbeit war ein großes Geschenk und hat mich sehr bereichert. Gleichzeitig merkt man natürlich, habe ich dann im Laufe der Zeit gemerkt, okay, da sind viele Erwartungen und wie wichtig diese Person ist und es ist der erste deutsche Film und es wird einem immer bewusst, aber ich habe versucht, das in den Hintergrund treten zu lassen und mir nicht allzu bewusst zu machen, weil das blockiert mich nur und macht mich nur unfreier. Das heißt, ich wollte mich dann eben einfach auf die Arbeit konzentrieren und vergessen, was das vielleicht bedeutet oder was das für eine Resonanz bringen wird, sondern einfach in dem Moment mich auf die Arbeit konzentrieren.
Sie sind fast 70 Jahre später geboren als Anne. Wie sind Sie an diese Aufgabe rangegangen, eine persönliche Verbindung zu knüpfen zu dieser ganz anderen Zeit und zu dieser ganz anderen Welt, Lebenswelt auch?
Also ich finde erstmal, es ist toll, dass wir die Texte von Anne haben, weil ich glaube, auch heute, wenn man sie liest, kann man sich unglaublich gut mit ihr identifizieren, also wie sie sich von den Eltern ablöst, was sie selber über sich denkt. Ich glaube, das sind Gedanken, die natürlich irgendwo auch in der Zeit sind. Also wenn sie über Sexualität spricht, hat das nochmal einen anderen Wert, als wenn wir heute so offen über Sexualität zum Beispiel sprechen. Sie hat es sehr offen getan. Aber um sich an dieser Zeit anzunähern, ich habe mit meiner Großmutter natürlich auch gesprochen, dann hat unser Kostüm und Szenenbild, also unser Kostüm Heike Hütt, ich feiere sie. Sie hat Großartiges geleistet. Das sind die kleinsten Details, die uns da einen Spielraum gegeben haben und in der ich mich wundervoll bewegen konnte dann. Und dann habe ich eben auch mit Raimund Ley, dem Regisseur, viel gesprochen, irgendwie auch drüber nachgedacht, wie heutig wollen wir das zeigen? Also wenn wir zum Beispiel einen Konflikt mit dem Vater zeigen, wie anders war es damals? Also da hat man eben überlegt, hat man anders gestritten und der Vater war damals vielleicht noch mehr Patriarchat und so. Also ich denke, da muss man irgendwie einen Weg finden, dass man das für sich findet, wie das war.
Mala Emde spielt Anne Frank im neuen Film, der am Mittwoch im Ersten zu sehen ist. Und sie ist heute zusammen mit Regisseur Raimund Ley zu Gast im HR1 Talk.
HR1.
Der Talk am Sonntagvormittag mit Dagmar Fulle. Heute zum Film Meine Tochter Anne Frank mit Regisseur Raimund Ley und Hauptdarstellerin Mala Emde. Mala, wir haben schon darüber gesprochen, wie Sie versucht haben, sich in Teenager hineinzuversetzen aus einer ganz anderen Zeit. In ein Mädchen, das in den 1940er Jahren in der Pubertät war. Üblicherweise spielt da Musik eine ganz große Rolle, so die Stars aus den Charts und vom Film. Hatte Anne überhaupt irgendwie solche Möglichkeiten zu Ablenkungen? Also ich erinnere mich zumindest an Bilder von Filmstars in ihrem Zimmer. Das hatte sie, ja, ne?
Ja, genau. Sie hat sich sehr für Schauspielerinnen interessiert und hat ihre, das zeigen wir auch im Film, hat zum Beispiel ihre Frisuren nachgemacht oder neue Kreationen gemacht. Und als sie kleiner war, hatte sie sich gewünscht, Filmstar zu werden. Und dann durfte sie, glaube ich, bei einem Fotoshooting einmal mitmachen. Danach hat sie aber beschlossen, dass das nichts für sie ist. Mhm. Und sie hat eben sich ihre kleine Kammer mit den Fotos von Prinz, also sie hat sich auch mit dem Adel beschäftigt und hatte auch von kleinen, süßen, blonden Prinzen hat sich Fotos an die Wand gehängt. Mhm. Und
so. Aber Musik hat damals gar nicht so eine große Rolle. Es gab ja auch noch gar keine Musik für Jugendliche. Ne? Vieles war verboten. Ja. Es kam dann erst in den 50er Jahren.
Ja, also ich glaube auch in dem Hinterhaus war es nicht wirklich möglich,
Radio
Musik
zu hören oder so.
Also nee, sie haben Radio gehört viel, ja. Aber primär, um die Nachrichten zu verfolgen, was in der Kriegsfront passiert.
Was ist Ihnen heute wichtig? Film natürlich, die Schauspielerei, Musik auch?
Ja, auf jeden Fall. Also Musik spielt eine große Rolle und ich finde es faszinierend, was Musik in uns auslösen kann. Und ich mag Musik sehr gerne und ich finde es immer sehr schön, wenn man im Leben ein bisschen Hintergrundmusik hat wie im Film.
Unsere Gäste haben ja immer einen Musikwunsch frei hier im HR1 Talk und sie haben uns etwas erstaunlich Historisches mitgebracht aus den 70er Jahren.
Ja, Hotel California, genau. Ich hatte irgendwann eine Phase in meiner Jugend, da habe ich mich für Platten angefangen zu interessieren und ich weiß noch, dass mir die Platte in die Hände fiel und ich weiß, es ist etwas kitschig, aber irgendwie die Atmosphäre dieses Liedes hat mich irgendwie ein bisschen melancholisch gemacht und das fand ich, ich mochte die Musik.
Dann spielen wir jetzt die Eagles mit Hotel California für Malerende. Der HR1 Talk heute mit Mala Emde und Raimond Ley, Hauptdarstellerin und Regisseur des Films Meine Tochter Anne Frank. Zu sehen am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Raimond Ley, geboren und aufgewachsen in Kassel, hat auch da studiert an der Kunsthochschule, arbeitet seit rund 25 Jahren als freier Regisseur, hat vor allem Doku-Dramen ins Fernsehen gebracht, von der Geschichte von Beate Use über die Geschichte der großen Flut in Hamburg, des Zugunglücks von Eschede bis zur Geschichte von Adolf Eichmann. Herr Ley, auch Ihr Eichmann-Film war ein Doku-Drama, also eine Mischung aus Spielszenen, historischem Material und Zeitzeugen berichten. Den Film haben Sie vor 5 Jahren gemacht. Haben Sie an Ihre Erfahrungen aus der Arbeit damals anknüpfen können, als Sie sich jetzt mit Anne Frank beschäftigt haben?
Das war natürlich zwangsläufig so. Wir haben ja vorher noch ein Projekt gemacht, Kinder von Blankenese, über Kinder, die Bergen-Belsen überlebt haben. Und sozusagen, das war eine gewisse Parallelität zeitlich mit Eichmanns Ende. Natürlich hatte ich das Gefühl nach diesen beiden Filmen, das reicht. Also mir reicht es sozusagen, weil natürlich auch gerade mit Eichmann, es waren über 1000 Seiten Protokoll, die damals noch im Bundesarchiv schlummerten, hatte man das Gefühl, dass wenn wir natürlich sozusagen in diese Definition Endlösung, Wannsee-Konferenz zurückgeben und das noch alles nochmal wirklich historisch auch bewerten und dann natürlich einfach auch miterleben, hatte ich das Gefühl nach diesen beiden Filmen, es reicht. Also wirklich, und das war auch, das ließ mich auch sozusagen bei anderen ein bisschen zweifeln. Ich habe gesagt, gut, das können andere anfassen, die, also das macht ja auch was mit einem, also diese Themen. Also wenn man sich mit Eichmann beschäftigt, mit diesem Hass, dieser Verachtung, wenn man die Kinder von Blankenese macht, die dann sozusagen Bergen-Belsen überlebt haben, nach Hamburg kamen und dann zum Teil in den Befreiungskriegen in Israel fielen, das ist immer wirklich harter Tobak. Aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, auch als wir dann Anne gedreht haben, dass es natürlich ein Verfahren, es ist natürlich eine geschichtliche Situation, in der ich mich relativ gut ausgekannt habe. Das wollte ich am Anfang nicht so wahrhaben. Also viele Dinge kamen da wieder zurück, ob ich das wollte oder nicht. Und das war, von Vorbereitung zu sprechen, finde ich vermessen über Eichmann und die Kinder. Aber ja, es hatte natürlich da war schon ein Vorlauf da.
Aber wenn Sie sagen, dass, ja, dass es Sie schon auch mitgenommen hat und belastet hat, das alles zu machen, warum haben Sie dann trotzdem wieder Ja gesagt?
Bei Anne hat uns einfach der Text, ich sage jetzt mal was Blödes, irgendwie viel Spaß gemacht. Ja. Der hat irgendwie sehr viel Kraft gehabt und der war so auf ich will und ich will leben und verändern und tun und ich erwarte von dem Leben das und ich will, reicht mir dieser Peter überhaupt? Ja, also sozusagen sich zu verlieben und dann 10 Seiten weiter ist schon wieder in Frage zu stellen, wird er mir in diesem Leben reichen? Also ich sah so viele große Konflikte darin. Ich habe auch eine große Tochter, die, da habe ich viele Sachen wiedererkannt und ich glaube, das gibt vielen Leuten so, die das Buch in die Hand nehmen. Und das hat uns letztlich dann nochmal überzeugt, sozusagen dieser Lebensmut von Anne, diese Erwartung, diese Begeisterung, natürlich auch diese Begabung hat uns einfach nochmal herausgefordert.
Was haben Sie in der Schauspielerin für die Rolle gesucht? Also warum haben Sie dann beim Maler gewusst, das ist die, die wir suchen?
Sicher war das Casting in Frankfurt bedenklich. Das war ja auch eine schöne Situation. Und Maler ist ja auch ganz offen damit umgegangen und hat das dann auch dann spätestens erzählt. Und es gibt so eine kleine Szene, die wir gedreht haben mit einem Peter, an dem wir uns heute nicht mehr erinnern, aber wir haben uns eher dann an Maler, an ein paar Blicke und an ein paar Situationen erinnert. Und die haben letztlich dann auch den Ausschlag gegeben.
Und wie sich Maler auf ihre Rolle vorbereitet hat, darüber sprechen wir gleich im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Maler Emde, inzwischen 18 Jahre alt, spielt die Rolle der Anne Frank im neuen Film, der am kommenden Mittwoch im Ersten zu sehen ist. Maler, was wussten Sie über Anne Frank, als klar war, dass Sie die Rolle bekommen?
Also ich hatte das Tagebuch zuvor noch nicht gelesen. Für das Casting hatte ich die einzelnen Textausschnitte nochmal angeguckt, damit ich den Subtext kenne. Aber ich hatte das Tagebuch nicht gelesen, aber trotzdem war sie mir ein Begriff und es war sie mir auch schon immer. Also es ist irgendwie vielleicht in unserer Gesellschaft so, dass man irgendwie einfach weiß, wer Anne Frank ist und man weiß über ihr Schicksal Bescheid.
Wie haben Sie sich dann vorbereitet? Was haben Sie gemacht? Wo waren Sie überall?
Also wir haben mit einem ganz kleinen Team, also Kamera und Regie, die Recherche, also Johanna Behre war dabei und ich, wir sind so ein bisschen den Lebensweg von Anne nachgegangen. Also das heißt, wir waren in Amsterdam, in Zandvoort am Meer, wo sie mit ihrer Familie und Freunden war. Wir waren in Westerbork, in Auschwitz und Bergen-Belsen. Und diese Reise hat mir sehr geholfen, weil da haben Raimund und ich, haben wir auch viel darüber gesprochen, was uns wichtig ist und haben uns auch so ein bisschen ihr angenähert. Was ist uns wichtig, wie wollen wir sie darstellen?
Sie waren unter anderem auch in der Wohnung, in der Anne ihre ersten Lebensjahre verbracht hat, in Frankfurt, im Marbachweg. Mhm. Gibt es da heute noch irgendeine Spur von ihr?
Eigentlich nicht. Also sie war damals auch sehr, sehr jung. Also sie sind mit drei woanders hin, also zu ihrer Großmutter nach Aachen gegangen. Das heißt, in dieser Wohnung sieht man nicht viel. Da wohnt heute eine ältere Dame, die aber immer noch zum Beispiel die alten Kacheln von damals hat. Und das ist, ich glaube, darauf ist sie auch sehr, sehr stolz. Und ja, also das ist das Einzige, was noch ganz original ist.
Natürlich sind Sie auch im Hinterhaus gewesen, in Amsterdam, in der Prinzengracht. Aber das Haus ist ja heute ein Museum. Da sind immer ganz viele Leute unterwegs. Ist es da nicht besonders schwierig, sich in die Gefühlswelt von damals so reinzuversetzen?
Also wir hatten das Privileg, dass wir dort alleine mit diesem kleinen Team sein konnten. Wir durften ganz früh morgens, bevor es geöffnet hat, durften wir da rein. Also täglich kommen da 1000 Leute hin. Das heißt, man wird da eigentlich durchgedrängt. Aber wir hatten eben das Privileg, da alleine zu sein. Und ich bin dann 2 Stunden circa durch dieses Haus getigert, ganz alleine. Und konnte auf die Räume auf mich wirken lassen. Und da zum Beispiel jetzt kleines Zimmer, habe mich da alleine hingesetzt und irgendwie geschaut, wie diese Enge auf mich wirkt. Und was das mit mir macht, wenn ich mir vorstelle, dass das hier meine Welt war, mein ganzes Leben, mein ganzer Lebensraum war.
Können wir uns das überhaupt vorstellen?
Also wir können das nicht nachempfinden. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, als ich irgendwie 13 war oder so, da hat man diesen Freiheitsdrang. Also selbst ich bin ein freies Mädchen, ich kann überall hin. Trotzdem habe ich diesen Ausbruch und wollte ans Meer oder was auch immer. Und also als Schauspieler kann man ja nie genau das nachempfinden vielleicht. Aber wir können uns Sachen aus unserem eigenen Leben suchen oder können uns Situationen stellen, wo wir vielleicht annähernd dieses Gefühl bekommen, das sammeln und konzentrieren und dadurch das irgendwo vielleicht eben nach außen tragen, das, was es vielleicht irgendwo damals in ihr passiert ist.
Viele junge Menschen sagen ja heute, oh, das ist so lange her und so weit weg und so eine völlig andere Welt. Mir fällt es wirklich schwer, das alles vorzustellen.
Bei Anne Frank ging es mir komischerweise gar nicht so, dass es mir irgendwie fern war. Ich hatte gleich irgendwie eine Nähe zu ihr, was uns vielleicht auch durch ihre Texte gegeben ist. Natürlich ist es eine ferne Zeit, aber ich finde den Vaterkonflikt oder wie man sich fühlt, wenn man verliebt ist. Ich weiß nicht, ob sich das so extrem geändert hat.
Ändert sich
nicht. Ich glaube, das sind menschliche Empfindungen und das ist auch die Qualität, finde ich, des Films, dass wir eben auf diese kleinen zwischenmenschlichen Beziehungen eingehen. Wir haben uns ja nicht auf diese große Historie, da kann ich verstehen, ich weiß nicht, wie ich das packen soll irgendwie. Aber wenn ich mich auf den Konflikt des Vaters zum Beispiel konzentriere, kann ich eben einfach auch heute schauen, was passiert da mit mir und so.
Was glauben Sie, wäre aus Anne geworden? Wäre sie wirklich Schriftstellerin geworden?
Ich glaube, wenn sie es wirklich wollte, dann würde sie das machen, weil ich glaube, wenn Anne einen Wunsch hatte, dann hat sie ihn durchgesetzt.
Mala Emde spielt die Rolle der Anne Frank und ist heute zu Gast im hr1 Talk zusammen mit Regisseur Raimund Ley. Nach 11 geht's weiter. Unter anderem hören wir dann auch Erinnerungen von Annes Schulfreundin Jacqueline van Maarsen und von ihrem Cousin Buddy Elias. Sie finden mehr Infos und Fotos und später auch unseren Podcast im Internet auf hr1.de.
hr1.
Und heute mit gleich zwei Gästen. Mala Emde und Raimund Ley, Hauptdarstellerin und Regisseur des Films Meine Tochter Anne Frank, zu sehen am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Herr Ley, außer Anne sind da ja noch 7 weitere Menschen, die da in diesem Versteck leben im Hinterhaus. 2 Familien und ein befreundeter Zahnarzt. Ein möglichst geräuschloses Leben, immer in Angst, auf allerengstem Raum. Gibt es eigentlich auch von den Erwachsenen irgendwelche Erinnerungen an dieses ja nun wirklich nicht leichte Leben? Oder haben wir heute ausschließlich das, was Anne aufgeschrieben hat?
Wir haben das, was Anne aufgeschrieben hat. Also es gibt keine weiteren Überlieferungen. Ich glaube, es gibt noch, aber ich weiß nicht, wo sie publiziert sind. Ich glaube, Dr. Pfeffer hat Briefe nach außen geschrieben. Mhm. Also ich glaube, man stützt sich natürlich auf den rein subjektiven Eindruck, den Anne von dieser Situation hatte. Und das ist natürlich, wenn ich subjektiv meine, dann auch wirklich, muss man das dreimal unterstreichen.
Aus der Sicht einer 13-, 14-, 15-Jährigen.
Ja, natürlich, sicher. Und wie stark und satirisch und mit Humor.
Können Sie sich das vorstellen, Mala, wie wichtig das Schreiben für Anne war? Also gerade ja Sie als ein Mensch der heutigen Zeit, die ja von Tablets und Smartphones dominiert ist.
Also ich glaube, das Tagebuch war insofern auch wichtig, weil sie eben auf diesem kleinen Raum gelebt hat und das war irgendwie die Möglichkeit rauszugehen. Also das war die Möglichkeit innerlich zu tanzen, innerlich, also all die Erfahrungen, die wir machen, wenn wir jung sind, also mit Freunden treffen und verrückt sein und das war die Möglichkeit, also sie hat durch dieses Tagebuch ihr eigenes Schloss gebaut, in dem sie sich frei bewegen konnte, glaube ich.
Mala Emde und Raimund Ley, nicht nur ein Teil des neuen Films über Anne Frank, sondern auch, wir haben es schon gehört heute Vormittag, 2 Menschen mit ihren ganz eigenen Geschichten. Und deshalb machen wir gleich mit beiden gemeinsam den Fragebogen im hr1 Talk.
hr1.
Der Fragebogen im hr1 Talk ist ein echter Dauerbrenner. Machen wir in aller Regel mit nur einem Gast. Heute haben wir 2. Deshalb teilen wir den Fragebogen auf. Für Sie beide ist das ganz einfach. Sie beenden einfach einen Satz oder sagen zu einem Stichwort, was Ihnen gerade einfällt. Okay? Mhm. Das Beste an meiner Arbeit als Regisseur von Dokudramen ist?
Die Begegnung mit Zeitzeugen und Schauspielern.
Ein 1/2 Pfund Butter kostet ungefähr?
Zwischen 80 Cent und 1,60.
Das ist ziemlich gut.
Ja,
das ist wirklich.
Ich habe eingekauft.
Sehr, sehr gut. Das Wichtigste, was ich von meinen Eltern gelernt habe?
Auf der Welt zu Hause zu sein.
Von Kindern kann man lernen?
Besser zu streiten.
Mein Lieblingsessen?
Schon Pasta, glaube ich, ja.
Die Zwetschgenknödel von meiner Großmutter.
Die Antwort kam sehr sicher und sehr schnell. Ja. Zuletzt mit Begeisterung gelesen habe ich
die Biografie von Lou Andrea Salome, Rätselleben, wie ich dich liebe.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass alle mitreden.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit Lars Eidinger.
Mit Lars Eidinger?
Mit Lars Eidinger.
Das kann ich verstehen. Das
ist ein ganz
Bühne. Interessanter Typ. Ja.
Schöne Idee. Richard III.
Ja, und Hamlet.
Habe ich heute gelesen.
Ja. Und Sie?
Einen Abend verbringen?
Ja, mit?
Ich glaube mit... Da muss ich jetzt erkontern, nicht? Wenn sie Eidinger sagt, dann sage ich sozusagen meiner Altersklasse entsprechend Juliette Binoche. Um sozusagen mal in diesem Schwärmen.
Im Schwärmen.
In dem wir schwärmen mal.
Ja. Ja, Sie sehen, Maler, auch Schwärmen ist alterslos. Ja. Ich fürchte mich vor
schlechten Kritiken.
Otto Frank war ein Mann, der
sehr liebevoll und humorvoll war.
Ich bereue es,
dass wir nicht mehr Drehzeit hatten.
Freiheit bedeutet für mich,
das sagen zu können und machen zu können, was ich will, und tanzen zu können, wann ich will.
Es macht mich glücklich, wenn ich
Wenn ich diesen Film am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD sehe.
Maler Emde und Raimund Ley und der Fragebogen im HR1 Talk. Dankeschön.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der HR1 Talk heute mit einer besonderen Ausgabe zur Premiere des Films Meine Tochter Anne Frank am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Wir haben gesprochen und sprechen auch gleich noch weiter mit dem Regisseur des Films Raimund Ley und mit der Hauptdarstellerin Maler Emde. Wir haben auch Gelegenheit gehabt, kurz mit zwei der wenigen Zeitzeugen zu sprechen, die es noch gibt, und wir haben Jacqueline van Maarsen getroffen. Jacqueline van Maarsen, heute 86 Jahre alt, aus Amsterdam, wo sie noch heute lebt. Sie ist mit Anne Frank zur Schule gegangen und hat sie dort kennengelernt.
Die Nazis hatten eine neue Schulen errichtet, wo nur jüdische Kinder hingingen, um die jüdischen Kinder von den nicht-jüdischen zu trennen. Und so sind Anne und ich beide in das Lyzeum gegangen. Und da waren wir in dieselbe Klasse. Aber ich hatte Anne zuerst gar nicht aufgemerkt. Und als ich nach Hause radelte mit meinem Fahrrad, hörte ich hinter mir meinen Namen. Und da habe ich mich umgedreht und da sah ich ein kleines, dünnes Mädchen, schwarze Haare. Und ich hat meinen Namen gerufen und ich musste fragen, wie heißt du denn? Ich wusste gar nicht den Namen. Und so haben wir uns kennengelernt.
Ich heiße Anne, sagte sie. Anne Frank. Das hat sie damals gesagt. Und genau so heißt auch das Buch, das Jacqueline van Maarsen über ihr Leben und über ihre Kindheitsfreundin Anne geschrieben hat. Die zwei machen zusammen Hausaufgaben, sie lesen dieselben Bücher, sie treffen sich häufig und sie werden unzertrennlich. Anne erklärt Jacqueline zu ihrer besten Freundin und ist ihr manchmal ein bisschen zu besitzergreifend und zu eifersüchtig. Aber als sie nicht mehr da ist, vermisst sie sie sehr.
Ich habe nie mehr jemand gesehen, der so das Leben genoss wie Anne. Das sage ich immer, denn es ist wahr, das ist so. So kann ich Anne vielleicht gut beschreiben. Aber sie hat sehr viele Facetten natürlich. Wir waren nur 12, 13 Jahre alt und wir hatten viel Spaß, obwohl die Zeit nicht so schön war. Aber wir haben uns nicht so viel mit Politik. Wir wussten auch nicht so viel, was alles geschah mit den Juden. So haben wir doch eine schöne Zeit zusammen gehabt und sehr gute Freundschaft. Und als Anne weg war, war ich doch sehr einsam, denn wir waren immer zusammen.
Erst nach dem Krieg erfährt Jacqueline van Maarsen von Annes Tagebuch. Lange Zeit will sie lieber vergessen, als sich mit dem Erlebten beschäftigen. Erst in den 1980er Jahren geht sie an die Öffentlichkeit. Sie ärgert sich manchmal, dass Leute versuchen, Kapital zu schlagen oder sich wichtig zu machen, indem sie behaupten, Anne gekannt zu haben, wo sie doch weiß, dass es nicht so war. Und sie wehrt sich dagegen, dass Anne zur Ikone stilisiert wird. Schlussendlich, sagt sie, war sie ein ganz normales Mädchen. Mal liebenswürdig, mal schwierig und manchmal auch einfach völlig anderer Meinung.
Wir hatten ganz verschiedene Charakter, Anne und ich. Anne merkte alles immer auf. Sie hat ihre Ideen von allen Mädchen in die Klasse, auch von den Jungen. Das hat sie auch in ihr Tagebuch geschrieben, ja. Das ich nie gelesen habe. Denn ich weiß, dass sie das Tagebuch von ihren Eltern bekommen hat. Und fragte auch, kann ich das lesen? Nein. Ich war doch Annes beste Freundin, so hat sie mich genannt. Aber das Tagebuch hat sie nicht gesehen. Das war heilig, ja.
Jacqueline van Maarsen aus Amsterdam. Anne Franks Freundin aus Kindertagen im HR1 Talk.
HR1.
Der Talk am Sonntagvormittag mit Dagmar Fulle, heute zum Film Meine Tochter Anne Frank mit Hauptdarstellerin Mala Emde und Regisseur Raimund Ley. Herr Ley, wie alle unsere Gäste haben auch Sie einen Musikwunsch frei. Wir sind ja beide in den 60ern und 70ern und 80ern musikalisch sozialisiert. Was haben Sie damals gehört?
Ich glaube, ich habe sehr viel Radio gehört, habe das aber alles Gott sei Dank vergessen. Natürlich habe ich auch Blondie gehört. Ich hatte also eine sehr starke Punkphase und da ging es eher um Ramones oder Stranglers. Aber ich glaube, das ist nichts für das Publikum heute. Also dann suchen wir uns lieber Blondie aus. Und
so ein freundlicher Punk, so ein Pop-Punk.
Pop-Punk, ja, das ist ja eben Kaugummi-Musik, glaube ich. Ja.
Dann spielen wir für Sie Blondie und Heart of Glass.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Meine Tochter Anne Frank, so heißt ein neuer Film, zu sehen am Mittwochabend um 20.15 Uhr im Ersten. Und unser Thema heute im HR1 Talk. Wir sprechen mit Regisseur Raimund Ley, mit Hauptdarstellerin Mala Emde. Und wir hatten das Glück, auch noch zwei Zeitzeugen treffen zu können, die Anne persönlich gekannt haben. Jacqueline van Marsen, die Freundin aus Kindertagen, haben wir schon gehört. Und der letzte noch lebende direkte Verwandte von Anne, der Mann, der sich ein ganzes Leben lang immer wieder erinnert hat an sie und ihr Lachen, das ist Buddy Elias, Annes Cousin. Genauso wie sie, geboren in Frankfurt am Main. Er wird im Juni 90 Jahre alt. Er erinnert sich noch sehr gut an seine Anne. Und er sagt, genauso wie die einzige Kinderfreundin Jacqueline, nein, Anne war und ist keine Ikone. Sie war einfach nur ein Mädchen in der Pubertät, wenn auch unter ganz besonderen Lebensumständen.
Sie war ein normales Mädchen, sie war kein Wunderkind. Sie hat alles durchgemacht, was ein normales Mädchen durchmacht, nur in einer ganz anderen Atmosphäre, in einem Versteck. Sie musste ihr junges Leben in einem Versteck bearbeiten. Leben war eine Herausforderung für sie, die ein normales Kind ja so nicht erlebt. Das war sicher eine ganz furchtbar schwierige Zeit.
Der neue Film über das Leben von Anne erzählt ganz besonders von der Beziehung zwischen Vater und Tochter, also zwischen Anne und Otto Frank. Wie so viele Töchter hatte auch sie eine eher schwierige Beziehung zur Mutter und eine sehr enge zum Vater. Trotzdem hat auch Vater Otto nicht alles gewusst über seine Tochter. Und er war, als er nach dem Krieg das Tagebuch in die Hände bekam, auf vielerlei Arten sehr berührt und bewegt.
Anne war für ihn ein völlig neues Kind, das er so nicht gekannt hatte. Ihre ganzen Geheimnisse, die sie für sich behalten hat, respektive in ihr Tagebuch geschrieben hat, die hat sie ja nur ihrem Tagebuch anvertraut. Natürlich hat Otto auch Gespräche gehabt mit Anne, aber die innersten Gedanken, die hat Anne nur ihrem Tagebuch anvertraut. Und als Otto das zum ersten Mal gelesen hat, er hat ja gesagt, ich habe mein Kind nicht gekannt, bis ich das Tagebuch gelesen habe.
Buddy Elias, Annes Cousin, war Mitte 20, als das Tagebuch zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Seitdem ist er auch der Botschafter seiner Cousine und ihrer Geschichte. Zuerst noch zusammen mit Vater Otto Frank, inzwischen als einziger, der aus der Familie Frank noch am Leben ist. Anne hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet und die Botschaft ihrer Geschichte an kommende Generationen weiterzugeben, das war ihm eine Lebensaufgabe. Nicht immer eine ganz einfache Aufgabe, aber immer eine wichtige.
Ja, das sind meine zwei Leben. Ich habe sehr viel Wunderbares erlebt als Schauspieler, als Eisclown mit Holiday on Ice und so, das war die eine Seite. Aber die andere Seite war das Schicksal meiner weltberühmten Anne Frank, die mich auch immer wieder mal sehr belastet hat, je nachdem, wie ich damit konfrontiert wurde, in Hunderten von Interviews weltweit und mit Begegnungen von Jugendlichen in Schulen. Das ist die andere Seite meines Lebens.
Buddy Elias wird im Sommer 90 Jahre alt. Seine Cousine Anne hätte, wenn sie überlebt hätte, nur ein paar Tage später ihren 86. Geburtstag. Und er ist sich sicher, das Talent, das schon in ihrem Teenager-Tagebuch zu erkennen war, hätte sich in ihrem weiteren Leben ganz bestimmt Bahn gebrochen.
Sie wäre sicher ein schreibender Mensch geworden. Entweder Journalistin oder eine Autorin, ein schreibender Mensch geworden, wenn sie überlebt hätte. Das bin ich ganz sicher. Wenn sie diese schreckliche Zeit überlebt hätte, also das Konzentrationslager Bergen-Belsen, hätte sich ihr Charakter, ihre Lebenserfahrung sehr geändert. Bin ich überzeugt. Sie wäre ein anderer Mensch geworden.
Buddy Elias über seine Cousine Anne Frank. Ein ganz normales Mädchen, aber auch eine große Begabung und ein viel zu kurzes Leben. Ihre Geschichte erzählt ein neuer Film, zum ersten Mal ein deutscher Film, am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Und wir sprechen gleich nochmal mit dem Regisseur und der Hauptdarstellerin im hr1 Talk. Das Tagebuch von Anne Frank ist Weltliteratur, inzwischen auch Weltdokumentenerbe. Zig Millionen Leser auf der ganzen Welt haben dafür gesorgt, dass Annes Geschichte nicht vergessen wird. Wir haben vorhin Jacqueline van Maarsen gehört, Annes Freundin aus Kindertagen, die unter anderem gesagt hat, sie wehrt sich dagegen, dass aus Anne eine Ikone wird. Sie war ein Teenager mit allen Sorgen und Nöten der Pubertät, genauso wie alle anderen auch. Trotzdem, Herr Ley, ist sie zum Symbol geworden für Millionen jüdische Familien, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben, aber deren Namen niemand kennt. Können Sie verstehen, dass Sie manchmal traurig darüber sind?
Ja, sicher. Das war ja auch lange Zeit, war das Buch von Anne in der Wertung der jüdischen Literatur sozusagen eher belächelt. Nicht? Und man hat gesagt, okay, es hat wesentlich stärkere Schicksale gegeben. Warum sind die nicht publiziert? Warum werden die nicht gehört? Ich kann das aber auch letztlich nicht genau erklären. Vielleicht liegt es an der Qualität von Annes Text. Vielleicht liegt es an der Unmittelbarkeit. Vielleicht liegt es auch an der Liebesgeschichte. Vielleicht liegt es an der Konfrontation mit der Mutter und der Zuneigung zu dem Vater. Vielleicht sind das alles sozusagen auch Inkredenzien, die wir brauchen für einen großen Romanstoff. Und vielleicht ist es auch mithin die literarische Qualität dieses Textes. Aber dass diese anderen Geschichten nicht gehört sind, finde ich auch nach wie vor tragisch.
Anne Frank, das hat auch ihr Cousin Buddy Elias mal gesagt, ist Business, ist ein Geschäft. Ende dieses Jahres läuft das Urheberrecht aus am Tagebuch. Müssen wir dann befürchten, dass die Erinnerung an Anne kommerzialisiert wird?
Also ich wusste das schon zu Beginn der Produktion, aber ich kann sozusagen die Mechanismen, die sich daraus entwickeln, nicht aufschreiben. Also es kann sein, dass wir das auf einmal als E-Book alle
Comics oder
frei
irgendwas,
Haus bekommen. Ja. Ich meine, Comics jetzt in Japan ja auch schon tonnenweise zu diesem Thema. Ich kann das nicht einschätzen.
Was wünschen Sie sich, wenn der Film am Mittwochabend gelaufen ist? Was sollen und können die Zuschauer dann mitnehmen?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich gern für die jungen Mädchen und Frauen, die ich immer in der U-Bahn sehe, die auf ihr Smartphone gucken und so sich von einer Seite zur anderen bewegen und das so vor sich hinwischen und eigentlich gar nichts mehr wahrnehmen, dass die einmal kurz aufgucken. Und vielleicht irgendwie sich für diesen Film interessieren, für die Geschichte dieses Mädchens. Vielleicht auch den Film auf ihrem Smartphone gucken. Also sozusagen, dass es vielleicht wieder den einen oder anderen, die eine oder andere bewegt, sich diesem Schicksal ohne so Ikonenhaltung anzunähern. Das würde ich mir wünschen.
Maler, können Sie sich vorstellen, dass das funktioniert mit den Mädchen Ihrer Altersklasse? Sie haben ja bestimmt auch schon, als Sie noch in der Schule waren, während der Dreharbeiten mal gesprochen und so mit den anderen.
Also ich glaube, wenn man den Film sieht, kann das schon nochmal einen anderen Bezug zu der Geschichte auch bekommen, weil ich hatte es vorhin schon angedeutet, also wir konzentrieren uns da auf ein Einzelschicksal und können nicht die große Geschichte erzählen. Trotzdem glaube ich, gerade das ist eine Chance, um vielleicht sich dem Thema nochmal anders anzunähern und nicht immer mit der großen deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, sondern eben Anne irgendwie bei der Hand zu nehmen und mit ihr vielleicht so ein bisschen das zu entdecken und vielleicht dadurch was zu empfinden und dadurch anders zu verarbeiten zu können.
Und glauben Sie, das funktioniert in Ihrer Altersklasse?
Ich glaube, dass der Film diese Möglichkeit bietet, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nur schwierig, weil ich glaube, in meiner Altersklasse gucken wenige Leute Fernsehen. Also das erlebe ich heute, dass das Fernsehen von der jungen Generation wenig in Anspruch genommen wird.
Mala Emde und Raimund Ley, die Hauptdarstellerin und der Regisseur des Films Meine Tochter Anne Frank. Zu sehen am kommenden Mittwoch, am 18. Februar um 20.15 Uhr im Ersten. Dankeschön, dass Sie beide da waren. Viel Erfolg mit Ihrer Arbeit und ich wünsche mir und Ihnen, dass Ihr Film ganz viele Menschen erreicht.
Dankeschön.
Danke.
Mein Name ist Dagmar Fulle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.